Kreativität bedeutet für mich alles. Kreologen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Kreologen. Gleichzeitig ist es die letzte Folge vor der Sommerpause und das Ende von Staffel 2. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich blicke auf über 20 spannende Gespräche mit ExpertInnen unterschiedlicher Fachbereiche zurück. Was für eine Bereicherung! Pünktlich am 1. September 2023 startet Staffel 3. Ich freue mich jetzt schon auf meine Gäste und meine KreologenhörerInnen. Ihr könnt auf Instagram, Facebook, YouTube und allen Podcast-Plattformen Kreologen folgen, den Podcast abonnieren. Besonders freue ich mich über positive Bewertungen und Rückmeldungen und wenn der Podcast FreundInnen und Interessierten weiterempfohlen wird. Und nun stelle ich euch meinen wunderbaren Gast vor, Tanja Reich. Sie ist erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin, Lektorin und leitet das Literatur- und Kinderbuchprogramm beim Leikam Verlag. 2015 initiierte sie eine neue Literaturreihe bei Krämeyer und Scheriau mit Fokus auf deutschsprachige Debüts, wo sie bis 2020 als Programmleiterin tätig war. Sie ist Jurorin, unter anderem beim Open Mic und Franz Tumler Preis. Von Anfang an war ich fasziniert von Tanjas Sprache, von der auch Alexander Soloch in einem NDR-Artikel, den ich in den Shownotes verlinke, schwärmt. Tanja Reich ist 1986 in Meran, Italien geboren und lebt in Wien, wenn sie nicht gerade unterwegs ist, auf Lesereisen zum Beispiel. Ihr Debütroman Jesolo ist 2019 bei Blessing erschienen und wurde für den österreichischen Buchpreis Debüt 2019 sowie für den Alpha Literaturpreis 2019 nominiert. Im Februar 2022 ist die von ihr herausgegebene Anthologie »Das Paradies ist weiblich« 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, bei Kein und Aber erschienen. Im August letzten Jahres erschien ihr zweiter Roman »Schwerer als das Licht« bei Blessing. Liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Studio Gast bist.
Hallo liebe Sarah, ich freue mich auch hier zu sein.
Könntest du den HörerInnen über deine Anfänge als Schriftstellerin erzählen? Also wie du überhaupt zum Schreiben gekommen bist und was du für dich persönlich als Durchbruch im Sinne »Jetzt habe ich es geschafft« werten würdest?
Also die Anfänge sind, ja, sagen wir mal, komplex in dem Sinn, dass es sehr lange gedauert hat, quasi vom ersten freien Texten bis zum ersten Buch. Das sind Jahrzehnte verstrichen. Also ich habe eigentlich wirklich in der Schule begonnen mit dem Schreiben. Also ich habe im Deutschunterricht Gedichte geschrieben im Rahmen von diesen kreativen Textaufgaben und bin sehr bestärkt worden von meinen LehrerInnen damals. Also eigentlich in jeder Schulstufe, auch mit wechselnden LehrerInnen, haben sie mich alle sehr bestärkt, mich auch motiviert bei Wettbewerben einzureichen. Und es waren immer so Zufälle, die mich von einem zum nächsten gebracht haben. Ich habe dann vor allem an der Universität einen Schreibkreis gefunden. Das war damals so mit dem Namen Schreibkreis in Gründung. Also es war auch eine wechselnde Gruppe. Wir haben uns jeden Mittwoch getroffen, haben gemeinsam Texte geschrieben und kritisiert. Wir haben auch Lesungen organisiert und da habe ich es dann irgendwie ernsthafter begonnen, dass ich sehr viel geschrieben habe, also sehr viel Gedichte und immer wieder Texte eingeschickt habe zu Wettbewerben, zu Literaturzeitschriften. Und irgendwann hat halt mal auch was geklappt. Und dann habe ich mal Zusagen bekommen für eine kleine Zeitschrift an der Germanistik und dann mal eine Literaturzeitschrift in Oberösterreich, die Rampe. Ich hatte mit 19 eine ganz fantastische Lesung in Südtirol. Das war meine allererste Lesung, die damals ein Schriftsteller und Apotheker organisiert hat, wo total viele Leute gekommen sind. Das war eigentlich ein Riesenevent. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich sowas Ähnliches nochmal erleben konnte. Und da waren sehr viele Leute anwesend und es gab auch Medienberichte. Das war eine richtig große Sache. Und ja, und dann waren das halt so kleine Lesungen und Stipendien und Veröffentlichungen und eins ums andere. Und irgendwann ist halt mein Roman erschienen. Das war dann 2019. Also ich habe angefangen, als ich 14 Jahre alt war. Das war ungefähr im Jahr 2000. Und dann eben, ja, bis es veröffentlicht wurde, hat es eine Zeit lang gedauert.
Und was war das, was für dich persönlich beim Schreiben immer so wichtig war? Was hat dich veranlasst, immer weiter und weiter zu machen? Du hättest ja auch etwas anderem folgen können. Ich meine, du warst sicher bestimmt in anderen Bereichen auch sehr talentiert.
Das stimmt, weil ich habe eigentlich, wo du mich eingeladen hast zu diesem Podcast, habe ich so ein bisschen nachgedacht, wie ich eigentlich als Jugendlich, also was ich kreativ gemacht habe, es ist ja nicht nur das Schreiben, ich habe auch immer gern gemalt. Also wenn mich da jemand so unterstützt hätte, vielleicht wäre ich eher in deine Richtung. Vielleicht wäre ich jetzt eine Kollegin von dir geworden oder so. Also mich hat aber auch Grafik interessiert, also Fotografie hätte mich auch interessiert. Ich habe mir irgendwann mal eine Kamera angeschafft, habe dann Fotos gemacht. Ich habe auch Gitarre gespielt und da habe ich zum Beispiel angefangen, also es ist alles total stümperhaft, aber ich habe relativ früh dann angefangen, Lieder abzuwandeln und neue Texte zu singen oder halt die Melodie so für mich eigentlich neu zu erfinden. Also ich habe eigentlich in allen Bereichen immer was kreativ ausprobiert und habe nur das Schreiben dann tatsächlich ja weiterverfolgt.
Ich habe es nämlich geahnt, deswegen habe ich da auch nachgefragt, weil ich finde, dass das einfach in deinen Büchern und in deinen Schriften so stark drinnen ist, diese unglaublichen starken Bilder, die da drinnen vorkommen. Und jetzt mit der Musik, das wundert mich auch nicht, weil sie einfach so einen ganz, für mich persönlich, einen starken Rhythmus haben. Und das wird ja auch oft in den Pressestimmen und Presseechos quasi immer wieder erwähnt und darauf eingegangen. So, jetzt möchte ich ganz gern, wie eingangs erwähnt, darauf zurückkommen, weil du hast zwei berufliche Standbeine, beide enorm anspruchsvoll und fordernd. Vielleicht sprechen wir jetzt über deine Rolle als Lektorin und Leiterin des Literatur- und Kinderbuchprogramms beim Leikom Verlag. Wie können sich HörerInnen, jetzt haben wir einen starken Wechsel quasi von der Thematik, wir kommen dann wieder auf die Bücher zurück und auf das Schreiben. Wie können sich die HörerInnen, die das Berufsfeld nicht kennen, deinen Arbeitsalltag vorstellen? Kannst du einen Einblick geben?
Mein beruflicher Alltag ist meistens extrem fordernd und stressig, aus dem Grund, dass ich auf 1000 Baustellen unterwegs bin und die Leitungsfunktion ist eben nicht, ich sitze als Lektorin im Kämmerlein und lektoriere den ganzen Tag, sondern es ist viel Organisation und Management eigentlich. Da geht es einerseits darum, Programm zusammenzustellen, das bedeutet, ich muss mal AutorInnen, IllustratorInnen finden, die Projekte mit mir machen, Manuskripte prüfen, das ist mal so das eine, wie komme ich mal quasi zu einem neuen Buch. Dann aber auch immer die Strategie eines Verlages ein bisschen im Blick zu haben, wo wollen wir eigentlich hin, was sind die Bücher, die zu Leikam passen, immer up to date sein, also was gibt's Neues an eben schreibenden Illustratorinnen, also ich mag das ganz gern auch neue Illustratorinnen zu entdecken, die jetzt bei uns vielleicht die ersten Kinderbücher veröffentlichen, dann auch das Drumherum, das ganze Marketing im Blick zu haben, die Vorschau zu machen für das nächste Programm, Förderungen einreichen, Lizenzen ins Ausland zu verkaufen, also auch da die Kommunikation mit den externen Agenturen, auch mit den Presseagenturen. Also all diese Dinge sind so in meinem Alltag und man ist eigentlich so von Kommunikation mit der Druckerei angefangen. Also der ganze Herstellprozess, der fällt auch in meinen Aufgabenbereich. Also Papier auswählen, wie viel kostet das? Müssen wir ein bisschen billiger werden in der Produktion oder können wir uns da mal was Teureres leisten? Ja, also es sind sehr, sehr, sehr viele und ich habe jetzt sicher einiges vergessen, was dann so auf meinem Tisch landet und man muss dann immer mal schauen, was ist eigentlich gerade Priorität und womit beschäftige ich mich jetzt in den nächsten 2 Wochen und was muss ich jetzt mal parken? Das ist etwas, wo ich auch ein bisschen lernen muss, zu priorisieren, weil es einfach sehr viel und sehr viel Verschiedenes eigentlich immer ist, mit dem ich zu tun habe.
Das ist gut nachzuvollziehen, wenn man dir so zuhört. Und ich denke mir auch, ein wichtiger Fokus, du hast es schon erwähnt, ist auch diese finanzielle Komponente, denke ich. So, es gibt ja ganz viele tolle Ideen und Illustratorinnen und SchreiberInnen. Und dennoch musst du letztendlich dann schauen, dass die Rechnung stimmt, denke ich mir, weil einer der letzten Podcasts, die Investorella war, Larissa Krawitz, die sich mit Finanzbildung auseinandersetzt. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Moment, nicht?
Ganz genau. Ja, also es ist schon viel kreative Arbeit in meinem Job. Natürlich, also ich kann sehr viele Buchprojekte entwickeln und dann überlegen, wer wäre jetzt eigentlich passend dafür. Ich will jetzt, was weiß ich, ein Buch übers Weltall machen. Wer könnte das illustrieren und wer könnte es schreiben? Und so kann ich mir ein neues Projekt erfinden und auch gemeinsam mit den beiden das entwickeln. Aber ein großes Standbein, was mich beschäftigt, ist eben auch, wie gehen wir jetzt mit den höheren Preisen um? Also es hat ziemliche Preiserhöhungen gegeben, was die Produktion, was die Papierkosten betrifft. Was rechnet sich, um das so zu formulieren? Natürlich muss ich da viel auch aus dem Blickwinkel betrachten und ich kann dann vieles nicht umsetzen, was ich gerne machen würde, weil sich's wohl nicht rechnen würde. Das ist natürlich das, was manchmal schade ist an meinem Beruf. Aber das Schöne ist, es gibt eine große breite Verlagslandschaft und ich unterstütze zum Beispiel auch dann immer gerne und sage, schau, bei uns ist das jetzt nicht so ganz das, was wir machen, aber ich kenne dann ein paar Verlage, probiere es doch dort und manchmal klappt es dann auch und da bin ich dann froh. Ich bin dann einfach froh, wenn diese Bücher irgendwo erscheinen. Also auch im anderen, wenn Leute Krimis schicken, das machen wir nicht, aber da gibt es tolle Krimi-Verlage, die dann ein schönes Buch draus machen und wenn man das einfach so ein bisschen sieht als die Literaturlandschaft, ja, mitgestalten, keine Ahnung, also so in dem Sinn, dass ich bin immer froh, wenn Dinge dann umgesetzt werden, egal wo.
Das machst du definitiv und ich finde, du bist auch unglaublich großzügig, nämlich quasi dann deine Kontakte weiterzugeben. Ich habe das selbst einmal erfahren bei einem Projekt und das finde ich wirklich eine ganz großartige Sache. Nun aber zurück zum Schreiben, wie vorhin angekündigt. Wir haben uns, ich glaube, vor 9 Jahren, ja, in Palliano, Italien, bei einer Residency, das ist ein bezahlter, geförderter Arbeitsaufenthalt, kennengelernt. Ich war von Anfang elektrisiert von deiner Schreibweise. Für alle, die das Werk von Tanja Reich noch nicht kennen, wie immer verlinke ich alle relevanten Webseiten in den Shownotes. Wie startest du ein Buch, einen Text? Vielleicht beginnen wir mit deinem Debütroman Jesolo. Wie hast du da begonnen?
Es ist gar nicht so leicht, das immer so zu sagen. Grundsätzlich irgendwann kommt der Sound zu mir, vielleicht ist es das. Manchmal ist es ein erster Satz, also es ist tatsächlich bei Schwerer als das Licht und bei Jesolo so gewesen, dass irgendwann ein erster Satz da war, oft ausgelöst durch eine Lektüre oder ein anderes, sagen wir, Initiationsereignis. Und plötzlich weiß ich, wie ich den Stoff, den ich schon in mir getragen habe, umsetzen kann. Also es ist jetzt auch so, ich bin noch nicht sicher, worüber ich demnächst schreiben werde. Das ist auch etwas, was mich ein bisschen, ja, ich bin nicht so sicher, werde ich noch mal ein Projekt schreiben? Und dann bin ich gleich so, bin ich überhaupt noch Autorin? Darf ich mich überhaupt noch so bezeichnen, wenn ich gar kein nächstes Projekt habe? Jedenfalls habe ich halt den Sound jetzt noch nicht. Und es gibt natürlich viele Themen und Stoffe, die ich in mir trage, aber das bringt nichts, wenn ich nicht weiß, wie. Und das ist eben immer dieses ganz Komische, dass man kaum in Worte fassen kann. Wann passiert es, dass dieser Stoff zu mir findet und es umsetzbar für mich ist? Das kann ich ganz schwer sagen, was da eigentlich vorausgegangen sein muss, damit ich diesen Roman beginne oder eine Kurzgeschichte. Meistens ist einfach dieser Satz.
Der erste Satz?
So ein Satz, ja, genau. Und dann fängt es an zu fließen. Aber vielleicht weiß ich schon vorher ungefähr, was das Thema ist. Nur solange ich den Sound, also wirklich die Sprache nicht habe, kann ich das nicht in Worte fassen.
So habe ich das noch nie gehört mit dem Sound und der Sprache. Das finde ich wirklich sehr, sehr neu für mich irgendwie. Mhm. Gehen wir vielleicht noch einmal zu Jesolo zurück. Das ist ein bewegender Roman, den ich übrigens verschlungen habe, über 10 Monate im Leben einer jungen Frau, das sich schlagartig durch die Schwangerschaft verändert und zeigt, wie schwierig, ja schier unmöglich es ist, sich angesichts gesellschaftlicher Rollenzuschreibungen als Individuum zu behaupten. Tanja, was hat dich bewogen, diesen Roman zu schreiben? Und vielleicht ganz plakativ gefragt, wie viel von dir selbst steckt da drinnen?
Ich glaube, um mich zurückzuerinnern, weil es ist witzig, wenn du von Paliano redest, von 9 Jahren, das ist wirklich, als wäre eine ganze Ära verstrichen in diesen 9 Jahren. Es war unglaublich schön damals mit euch,
so
ein bisschen unbedarft irgendwo in der italienischen Landschaft zu sitzen. Und es gab noch keine Bücher bei mir und das war alles erst so im Werden. Und da ist auch eigentlich, da war ich doch ein bisschen, ich glaube, ich habe tatsächlich in Paliano begonnen, Jesolo zu schreiben.
Wirklich?
Also so die ersten Ideen sind dort eigentlich entstanden. Ich habe so ein bisschen angefangen und bin eigentlich, das Jahr später in Rom habe ich weitergemacht, aber das Jahr später, da hatte ich dann 3 Kapitel. Und da muss ich wirklich in Paliano so gegen Ende diese Idee mit Jesolo gehabt haben.
Aber da war doch auch der Text, der Ton deines Vaters, den ich auch so stark finde, also so ausdrucksstark.
Und eigentlich ist dort, das ist ja auch interessant, also wegen wie viel Autobiografie steckt dann immer in den Texten. In Paliano habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben über unsere liebe Katze, die ich ja nicht so gern mochte und ihr schon. Und ich habe halt eine Katze ist da regelmäßig zu mir zu Besuch gekommen. Und die Sarah und die Eva Woska Nimmervoll haben sie regelmäßig gefüttert. Und ich habe dann einen Text darüber geschrieben, über eine Frau auf einer Insel, die sich dann langsam anfreundet mit dieser Katze, aber am Ende wird sie verspeist. Und eigentlich ist das die Urgeschichte von Schwerer als das Licht. Das ist ja auch interessant, dass eigentlich die Geschichte, die ich 2014 geschrieben habe, weiter wirkt bis zu meinem Roman, der dann 2022 erscheint. Also wie viele Jahre da eigentlich verstreichen und wie vielfältig die Stoffe sich dann ausbreiten, weil natürlich hat es so nicht mehr viel mit dieser Kurzgeschichte zu tun, aber ich habe das immer weiter gedacht, diese Geschichte.
Ich bin jetzt total elektrisiert, wenn ich da zuhöre. Und ich glaube, dass es auch viele HörerInnen gar nicht kennen, diese Verbindung. Oder vielleicht ist es dir auch jetzt bewusst geworden. Ich weiß es nicht, Tanja. Wie ist es? Oder wusstest du das immer schon? Oder ich weiß es nicht. Ich bin gerade total geflasht.
Meinst du, die Verbindung mit
Ja,
das war mir schon klar. Also, wenn ich rede auch viel über den Schreibprozess, habe zumindest ein so gutes Gedächtnis, dass ich dann weiß, wo ich was her habe und wo was passiert ist. Also es ist schon zum Beispiel Schwerer als das Licht. Da war ich in einem Zug in Indien und plötzlich wusste ich, wie ich diesen Roman schreibe. Auf einmal, ich war mit dem Notizbuch, mit meinen 2 FreundInnen damals und habe dieses Notizbuch rausgenommen und habe geschrieben wie wild.
Faszinierend. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
Und auch das Ende von Jesolo. Also das war eine sehr produktive Zugfahrt, weil plötzlich war alles klar. Und ich kann dann aber gar nicht sagen, was war jetzt der Grund. Es war eine Mischung aus, was ich erlebe, was ich gelesen habe, was ich aber bis dahin schon aufgearbeitet habe. Und plötzlich fügen sich die Puzzleteile zusammen.
Ja, finde ich sehr beeindruckend, diese ganzen Linien, wie sich die dann so zusammenfügen und in diese Romane gemündet sind und auch das Zugfahren und Schreiben, was für eine Kombination.
Aber was es schon verbindet ist, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt wirklich eine sehr verklärte Erinnerung an unsere Paliano-Zeit, es ist einfach diese Schreibaufenthalte, die sind so eine einzigartige Möglichkeit herauszutreten aus dem Alltag und wirklich sich nur mit dem Stoff zu beschäftigen. Es war ja, als wir 3 da sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, wir haben ja dann bei einem Glas Wein am Abend über unsere Arbeit gesprochen, die ganze Zeit und jedes Problem, das wir alle einzeln und anders hatten, haben wir dann geteilt und in diesen Diskussionen kommt man wieder auf neue Ideen. Mir ging das auch bei Schwerer als das Licht so, da habe ich 2 Monate in Sri Lanka gearbeitet und habe da ganz viel mit einer Fotografin gesprochen und ich habe ihr immer so meine ganze Welt erzählt und gesagt, ich komme nicht mehr weiter, ich verstehe selber nicht mehr, was ich da eigentlich sagen will. Und immer in diesen Diskussionen war mir dann plötzlich wieder, also ich habe es einfach noch nicht gecheckt, mein Schreiben hat es eh schon gecheckt, aber jetzt kann ich das endlich so, jetzt verstehe ich es irgendwie besser, kann mich besser einlassen. Also diese Gespräche mit anderen KünstlerInnen, diese Zeit an einem abgeschiedenen Ort, das ist schon nochmal zentral, weil ich war auch schon mal in Berlin 2 Wochen, das hat für mich gar nicht funktioniert. Dieses, komplette Freisein, sich einlassen auf das eigene Schaffen eigentlich.
Wie kommst du zu deinen Titeln? Mit Gertrud Klemm habe ich länger darüber gesprochen. Wie ist das bei dir mit den Titeln?
Ja, das ist eigentlich, beim ersten Buch war es so, da hatte ich auch ganz einen anderen Titel und es ist eigentlich in einem Schreibseminar, hat damals Gustav Ernst, der selber einen Roman über Grado geschrieben hat, hat jemand gesagt, nenn es einfach Jesolo. Ich so, aha, ja, Jesula, wirklich? Und das ist es, dabei ist es dann geblieben. Also eigentlich war es Gustav Ernsts Idee.
Bei meinem zweiten Roman war es jetzt so, der hat Inselfestung geheißen. Und ich wusste schon, dass der Titel nicht wahnsinnig gut ist. Und wir waren dann auf Titelsuche. Wir haben halt so lange Listen angefertigt. Und es ist eigentlich ein Halbsatz, der ausgeht von dem Satz, der Schatten war immer schon schwerer als das Licht.
Über das Buch reden wir dann später noch genauer. Podcast-Kreologen beschäftigt sich mit Kreativität und Innovation und auch mit Improvisation. Was davon brauchst du für deine Arbeit als Schriftstellerin? Was davon im Verlag?
Ich glaube, dass ich alle drei in allen zwei Berufen brauche. Es ist bei mir, also manchmal beruflich sage ich immer Blitzidee. Ich hatte wieder eine Blitzidee und Blitzideen führen auch zu sehr erfolgreichen Buchprojekten, wie zum Beispiel Faszination Krake. Das ist eines der erfolgreichsten Bücher bei Leikam. Das war wirklich eine Blitzidee. Ähnlich wie mit diesem ersten Satz, es gehen sehr viele Überlegungen voraus und plötzlich fügt sich eins ums andere zusammen und plötzlich ist es da, was man sich schon vielleicht vorher umfangreich überlegt, konzipiert hat, aber jetzt passen halt alle Parameter und dann kann man das umsetzen, was man schon länger machen will. Das ist bei Buchprojekten eben ähnlich, dass ich habe immer so eine lange Liste von Ideen, die ich gerne irgendwann umsetzen möchte, aber ich weiß noch nicht mit wem. Also das ist dann so ein Fragezeichen-Projekt und manchmal wird es plötzlich realisiert, weil ich diese Blitzidee hatte. Und bei den Büchern ist es halt auch so, ich habe immer wieder Ideen, auf die ich zurückkomme, die ich aber noch nie realisiert habe, weil dieser Sound nicht zu mir gefunden hat. Also es ist im Prinzip genau bei beiden ähnliche Dinge, die aber anders funktionieren, weil beim Verlag ist es viel auch sich umschauen, recherchieren, ja, auch ein bisschen mehr Richtung Innovation zu gehen. Das würde ich jetzt vielleicht als Schriftstellerin für mich nicht behaupten, dass ich so innovativ bin oder dass das jetzt für mich so wichtig wäre, innovativ zu sein. Das wäre aber im Verlag schon wieder wichtig, dass ich genau dort Dinge schaffe, die es vorher vielleicht nicht gegeben hat. Also ich bin da auch immer ein bisschen, ich schaue, was es gibt, aber mir ist es eigentlich ziemlich egal, wie man irgendwas macht. So muss ein Kinderbuch aussehen. Nein, warum? Das kann man ja ganz anders machen. Also letztens gab es so ein Porträt über den Leikam Verlag, dann haben sie geschrieben, der Leikam Verlag macht das so ein bisschen Freestyle. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich immer so dieses, wer hat gesagt, dass das so sein muss? Und nur so kann auch Innovation entstehen.
Vielleicht ist er deswegen auch so erfolgreich. Unter deiner Leitung und mit deinem super Team. Das ist ja auch ein ganzes Rundherum immer
ganz
von
genau,
Leuten,
ganz genau.
Die gut zusammenarbeiten.
Genau.
Ja. Wir gehen aber jetzt wieder zurück zu deiner Arbeit. Und zwar im Februar 2022 ist die von dir herausgegebene Anthologie »Das Paradies ist weiblich« 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben. Kein und Aber erschienen. Wir haben das Buch vor uns liegen auch. Ich war damals im Literaturhaus Wien bei der Präsentation des Buches. Es war ein unglaublich toller, inspirierender Abend. Und nun die Frage an dich. Wie wäre es denn, wenn das Paradies weiblich wäre?
Ja, es ist eigentlich bei dem Projekt ja auch so ein bisschen rausgekommen, dass, also der Titel ist, das Paradies ist weiblich und ist ein bisschen mit einer Sehnsucht bei manchen verbunden. Für manche ist der Titel ein Affront. Also es ist auch einfach mal ein Statement, das provoziert. Und in den Texten wird klar, dass wir uns in einem patriarchalen System befinden und das Patriarchat einfach sehr viele Bereiche durchdrungen hat. Also einfach, wie verstehen wir unsere Gesellschaft? Wie sind Geschlechterrollen konnotiert? Also wie werden wir erzogen? Wie ist das Bildungssystem? Wie arbeiten wir? Was ist Leistung? Was wird womit honoriert? Also auch in Bezug auf Care-Arbeit, auch der ganze Kapitalismus. Also vieles ist einfach von dem Patriarchat durchdrungen. Und deswegen war ja auch die Geschichte, wenn wir jetzt überall Frauen austauschen, also an die Leitungspositionen, wird sich wenig ändern, weil wir trotzdem im Patriarchat sitzen und wir müssen eigentlich so viel weiter zurückgehen. Wir müssen eigentlich mehr, ja eben, es ist nicht die Symptombekämpfung, sondern die Ursachenforschung. Wir müssen schauen, wo ist eigentlich da was schiefgelaufen und wie können wir unsere Gesellschaft anders denken. Und das ist eigentlich in diesem Buch, sind 20 Texte entstanden, die alle in diese Richtung gehen. Also wie könnte eine Utopie
aussehen? Was gibt es vielleicht auch schon an gesellschaftlichen Ideen, wie wir anders leben, anders lieben, anders ja, arbeiten können? Und das sind mal Denkanstöße, die man weiterführen könnte.
Ich möchte an dieser Stelle Mithu Sanyal zitieren, die auch im Buch vorkommt. Es geht nicht um das Umkehren von Hierarchien, sondern um das Infragestellen derselben. Und, was ich noch ergänzen möchte, bei den 20 AutorInnen sind auch Männer dabei. Was ist mit weiblich gemeint? Was verstehst du darunter? Einiges hast du jetzt schon aufskizziert. Möchtest du da noch was ergänzen oder ist schon alles gesagt für dich?
Na, es ist eher, was auch in vielen Texten vorgekommen ist, dass wir auch einfach die Geschlechterrollen in Frage stellen müssen. Also auch uns ein bisschen lösen von dem binären Geschlechtermodell Mann und Frau. Es gibt eigentlich ein Spektrum und viele Arten und Weisen, Geschlecht zu leben und sich zu definieren. Das bricht ja auch immer mehr auf und wird immer mehr Thema. Und eben dieses, das ist ja auch ein bisschen, wie das Buch vielleicht konzipiert oder angefangen hat, von wegen dieser Irrglaube, Frauen sind die besseren Menschen. Also es kommt auch bei Mithu Sanyal so vor, sie sind beileibe nicht die besseren Menschen, sondern es wäre schön, eine gleichberechtigte Zukunft zu bauen und uns eben zu lösen von diesen ja, klischeehaften Einordnungen von ein Mann ist toxisch, eine Frau ist sozial und liebevoll und so weiter, sondern das Patriarchat hat uns dazu gemacht und wir sind beide zu allem fähig und es gibt auch noch was drüber hinaus, also über Mann und Frau.
Und über diese dichotomen Strukturen auch.
Genau. Mhm.
Nun aber zum Roman Schwerer als das Licht, der 2022 erschienen ist. Ich lese aus der Beschreibung kurz für die HörerInnen vor. Realität und Traum, Gegenwart und Vergangenheit, Licht und Schatten. Alles überlagert sich und bald ist nicht mehr klar. Sind es die anderen oder ist sie sich selbst die größte Bedrohung? Tanja, würdest du sagen, dass dieser Roman unsere Zeit widerspiegelt, die für mein Empfinden so vielschichtig und dicht ist, ja manchmal fast schon unfassbar ist? Wie siehst du das? Was ist für dich zentral in diesem sehr, sehr speziellen Roman?
Ja, es ist vielleicht bei beiden Büchern, die ich jetzt geschrieben habe, so, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann habe ich ja nicht im Kopf, was man alles hineininterpretieren könnte, sondern ich schaffe mal eine Welt und dann bin ich eigentlich ganz drin in dieser Welt. Also ich denke ja dann nicht, wofür könnte das stehen, was könnte man da hineinlesen. Natürlich ist ein bisschen klar, dass es so Elemente gibt, die mir wichtig waren von Anfang an, aber vieles ergibt sich erst und dieser Ausgangspunkt, aus dem heraus ich schreibe, ist ja auch die Welt, die ich wahrnehme. Also die Nachrichten, die ich jeden Tag lese. Und damals ist sicher sehr viel hineingeflossen, was wir und die anderen betrifft. Also auch Flüchtlinge, die zu uns kommen, wie die dargestellt werden, wie unsere Gesellschaft sich abschottet, wie aus einer sogenannten Willkommenskultur eine Abschottungskultur geworden ist. Und ich sehe dem auch sehr pessimistisch entgegen und glaube, dass die Errichtung von eben Mauern und so weiter, also das ist ja auch in dem Buch und in anderen Texten von mir, kommt das vor, wohl leider die Zukunft sein wird und dass das ja immer stärker wird, dieses Wir gegen die anderen. Je größer die Verlustangst ist, desto mehr wir beschützen müssen, je mehr wir selber in Gefahr geraten, desto mehr werden wir uns gegen andere abschotten, glaube ich.
Und warum glaubst du, dass das so ist, dass es immer ressourcenknapper wird? Oder was ist so der zentrale Gedanke dahinter?
Ja, auch da, ich meine, es steckt natürlich sehr viel Pessimismus in diesem Roman drin, wenn ich auch die Natur abfeiere, weil es ist auch eine große Feier auf die Natur. Also auch wenn wir uns in einer Dystopie befinden, sind da sehr viele Naturbeobachtungen drin. Und also das ist ein... Also es gibt eben in dem Roman viele Themen, worüber wir lange reden könnten, aber ich glaube wirklich, so wie ich auch die letzten Jahre beobachtet habe, es ist immer je knapper alles wird und je bedrohlicher eine Lebenssituation wird, desto egoistischer wird der Mensch. Also manchmal gibt es auch das Gegenteil, also es sind schon, auch in Kriegssituationen halten Menschen viel mehr zusammen, das gibt es auch. Aber ich habe auch bei Corona beobachtet, wie sich das dann plötzlich verändert. Oder auch diese eine Situation, die jetzt rückblickend ja auch harmloser war, als sie damals für uns alle war. Aber diese eine Einkaufsfreitag-Samstag, wo alles leer gekauft war, da habe ich mir dann gedacht, ich lebe allein und ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt meine NachbarInnen die Nahrung mit mir teilen werden, wenn ich zu wenig eingekauft habe. Also so vielleicht in dem Zeitpunkt, wo man noch einen Überfluss hat, ja, aber wenn es wirklich darum geht, ich überlebe, weiß ich nicht.
Ich finde das so spannend, dass du da den Finger hin zeigst und einfach literarisch eine Figur aufskizzierst, wo das quasi umgesetzt wird, so eine, weiß ich nicht, wie man da am besten sagt, so eine Vorstellung. Oder eigentlich ist es ein Szenario, dass es ja eigentlich auf einigen Kontinenten gibt oder Realität ist. Also Europa, müsse mal länger drüber reden, auch wieder differenzieren jetzt mit der Kriegssituation in der Ukraine.
Ja, es gibt halt immer das Große und das Kleine. Das Kleine ist halt, wie bin ich in dieser Situation drin und wie sind dann die nächste Geschichte ist halt, und das war ja bei Corona genauso, wer kriegt dann die Impfstoffe zuerst, wer kriegt keine. Das sind dann, wenn die Nationen handeln und größere Dinge im Spiel sind, dann hat man da einfach genau die gleiche Wechselwirkung. Das hat man jetzt bei allen, in allen Bereichen, jeder Krisensituation, von Klima angefangen über Gesundheit. Da wird noch vieles auf uns zukommen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Jetzt möchte ich aber dich noch einmal fragen, und da schwenken wir jetzt ein bisschen, wie schaffst du es eigentlich an allem zeit- und ressourcetechnisch dran zu bleiben? Also an dieser Doppelberufung, sage ich einmal, wie schaffst du das?
Also ich habe keine Kinder. Das ist wirklich um einiges mehr Zeit für solche Projekte. Also ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte, wäre das schwer zu vereinbaren, weil ich einfach rund um die Uhr arbeite manchmal. Also es ist so, wenn ich wirklich viel zu tun habe, jetzt arbeite ich gerade an einer nächsten Anthologie, dann ist es einfach, ich arbeite zuerst im Büro und dann vielleicht habe ich noch einen Schnitt, dass ich kurz zum Sport gehe und dann am Abend arbeite ich weiter bis Mitternacht. Ich habe dann Auszeiten, also ich nehme mir sehr viel Urlaub und Auszeiten. Also einfach auch alle Stunden, die ich mehr arbeite, versuche ich auszugleichen mit auch Urlaub, aber auch Schreibzeiten, je nachdem, damit ich auch dafür wieder mehr Zeit habe. Aber es ist so ein bisschen, manchmal ist es sehr viel und auch zu viel. Also letztes Jahr sind 2 Bücher erschienen, das war definitiv zu viel. Ja, also, aber ich brauche auf jeden Fall ein flexibles Arbeitsumfeld. Also wenn ich jetzt ein 9-to-5-Job ist für mich nicht möglich. Also ich brauche schon einfach so ein bisschen Freiraum, dass ich Lesereisen machen kann. Aber dafür habe ich halt auch im Verlag oft Abendtermine, die sehr lang gehen und so weiter. Also es ist nur stemmbar, würde ich mal sagen, auch mit Auszeiten. Im Sommer ist einfach im Verlag ruhiger und ich kann dann wirklich auch 2 bis 4 Wochen Urlaub machen und das brauche ich dann aber auch.
Was ist hinderlich für deine Arbeit und wie gehst du mit diesen Hindernissen um?
Für Beruf oder fürs Schreiben?
Ich würde sagen, mit beiden finde ich bei dir spannend.
Also ich würde sagen, beruflich, also Brotjob-mäßig ist für mich ein zu enges Korsett schwierig. Also wenn ich wirklich stempeln müsste um 8 in der Früh und mich um 16 Uhr ausstempeln, das wäre der Tod jeder Kreativität für mich. Und auch irgendwie wird dann für mich das Hamsterrad dann irgendwann, sprechend. Also dann habe ich das Gefühl, ich bin im Hamsterrad drin und komme nicht mehr raus. Deswegen brauche ich auch viel Abwechslung im Beruf, dass ich kreativ und innovativ bleibe. Sobald ich das Gefühl habe, es ist immer dasselbe und es geht nichts weiter. Also auch dieses geht nichts weiter, diese Erfolge, die du erwähnst, die sind halt beruflich für einen Verlag für mich sehr wichtig, weil wenn man immer nur ins Leere arbeitet und Bücher macht, die nicht funktionieren und sich nicht verkaufen und keine Preise gewinnen und gar nichts, das frustriert dann irgendwann dermaßen, dass man keine Lust mehr hat, weiterzumachen.
Das stimmt tatsächlich.
Und beim Schreiben vielleicht ist mein Brotjob hinderlich, weil ich natürlich extrem gefordert bin in meiner Aufgabe als Programmleiterin, dass ich da wenig Energie und Zeit habe, um diesen Freiraum, den wir damals in Paliano hatten, zu entwickeln und wirklich neue Ideen zu spinnen. Ich kann dann vielleicht eine Art Essay schreiben mit einem klaren Thema, aber sowas richtig zu erfinden, wie halt schwerer als das Licht ist eigentlich, das lebt von Erfindungen und das braucht sehr viel Raum und Zeit. Also ich habe bei dem Roman in Summe wahrscheinlich 3 Monate auf Schreibaufenthalt verbracht. Also ein Monat war Paliano nochmal, ein zweites Mal und 2 Monate Sri Lanka. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, in diesen 3 Monaten so die Grundsteine zu legen und habe mir da auch immer wieder so Tage herausgenommen, um wirklich frei zu schreiben und habe viel in der Natur draußen geschrieben. Aber das geht nicht, wenn ich im Büro sitzen muss. Also das ist, und auch nur 2 Tage, ich kann nicht vom Büro nach Hause gehen und dann, okay, ab 15 Uhr ist meine Schreibzeit, mich hinsetzen, jetzt erfinde ich was Lustiges für meinen Roman. Das funktioniert nicht. Ich brauche eigentlich, merke ich zum Beispiel jetzt so zu Ostern, hatte ich mehrere Tage und dann fängt es an, dass ich kreativ werde. Ich brauche diese 4-5 Tage Ruhe und dann werde ich wieder kreativ und hätte Lust. Also ich habe mich jetzt tatsächlich hingesetzt und habe wieder angefangen, Notizen zu schreiben und meine alten Notizen zu sichten. Das habe ich aus dem heraus gemacht, dass ich diese 4-5 Tage Ruhe hatte.
Dann werde ich sicher die nächsten Jahre wieder was Spannendes zu lesen haben, ich bin mir ganz sicher. Und dann muss einfach der Sound bei dir passen, den hatten wir heute schon ein paar Mal, das fasziniert mich irgendwie. Und jetzt werden wir genau das Moment des Sounds aufgreifen, liebe Tanja, lass uns gemeinsam Wordrappen. Ich beginne und du rappst den zweiten Teil. Los geht es. Bist du bereit?
Mhm.
Meine LieblingsautorInnen sind?
Puh, das ist eine gemeine Frage für einen Wordrap, weil das ist unmöglich, jetzt so rauszuschießen. Aber ich würde mal sagen, Valeria Luiselli, Friederike Mayröcker, Elfriede Jelinek, Annie Ernaux und so weiter und so fort.
Schreiben bedeutet für mich?
Ja, neue Welten erfinden.
Daran arbeite ich im Moment.
An einer Anthologie.
Ich und Feminismus sind?
Untrennbar miteinander verbunden.
Am liebsten mache ich?
Nichts.
Humor bedeutet für mich?
Das Leben nicht zu ernst zu nehmen.
Absolutes No-Go ist für mich?
Kleinkariertheit und Intoleranz.
Jesolo wurde auf Arabisch übersetzt. Welche Übersetzungen deiner Romane würdest du dir noch wünschen? Also
Italienisch.
Italienisch?
Ja.
Cool. In 10 Jahren möchte ich
zur Ruhe kommen und in Frühpension gehen. In einem Chalet.
Danke, Tanja. Danke, Tanja. Gibt es Bücher, Podcasts oder andere Formate, die du interessierten HörerInnen empfehlen kannst? Deine Formate kommen, wie bereits erwähnt, alle in die Shownotes.
Also ich kann, was Bücher betrifft, kann ich generell mal sagen, alles lesen, was unabhängige Verlage veröffentlichen. Also angefangen von Krämer und Scheriau, über Kanon, über Mattes und Seitz, Kein und Aber. Also einfach, die haben so ein tolles, vielfältiges Programm, auch Mayrisch und so. Also ich könnte jetzt ja ewig aufzählen. Gerade auch die Kinderbücher, also auch in Österreich, der Luftschacht Verlag macht ganz tolle Comics, Kinderbücher, Literatur. Und also sich da auch einfach ganz bewusst mal die Verlage und deren Programme anzuschauen. Es gibt auch, also was ich toll finde, es gibt eine Online-Buchhandlung, die heißt Bibliobox. Und da kann man Buchgeschenke kaufen. Also es sind eigentlich Bücher, immer eigentlich von Menschen of Color geschrieben und verpackt mit Tasse und Non-Book-Goodies und es ist eigentlich eine total coole neue Idee. Ganz toll finde ich übrigens auch meine Nachbarsbuchhandlung, die O-Books, die jetzt neu aufgemacht haben und die sehr viele Veranstaltungen haben und auch auf Instagram immer Buchtipps geben. Ja, es gibt da jede Menge Podcasts, eigentlich auch Literatur-Podcasts. Also eigentlich finde ich auch sehr spannend diesen Mehr als wir mir Gastland-Podcast von Katja Gasser. Das sind Gespräche mit AutorInnen, die ich sehr spannend finde. Was gibt es noch?
Wir können ja dann einfach das noch ergänzen oder einfach offen lassen. Ich denke, es muss hier keine vollständige Liste sein, sondern einfach einmal so schauen, was dir eingefallen ist. Und es ist dir unglaublich viel eingefallen, finde ich.
Okay.
Zum Abschluss bitte ich dich, den Satz zu vervollständigen. Kreativität bedeutet für mich
alles.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, liebe Sarah.
Kreologen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen@saramang.at.